Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu unserem Podium 1. Überall 50 bis 2018 Breitbandausbau als Basis einer digitalen Agenda. Ein super wichtiges Thema, für das wir für Sie drei Experten aus den relevanten Bereichen hierher geholt haben, nämlich Bundespolitik, Zugangsprovider, die Wirtschaft und die Infrastruktur. Mein Name ist Margret Heckel, ich bin Journalistin und freue mich sehr, dieses Podium für Sie moderieren zu dürfen. Ich darf Ihnen unsere Diskutanten vorstellen. Herr Dr. Andreas Nick, Mitglied im Ausschuss Digitale Agenda des Deutschen Bundestages. Seit 2013 im Deutschen Bundestag, seit 1998 Mitglied des Kreistages des Westerwaldkreises. Er hat an der WHU Wallendar studiert und Oh mein Gott, entschuldigen Sie. In der Tat, ehrlich?
Ja, Wallendar.
Haben wir alle was Neues gelernt. So, Wallendar studiert und promoviert. Und an der Johns Hopkins Universität in den USA, war lange im Corporate Finance Geschäft, sowohl und auch in Mergers and Acquisitions, ist seit 2012 auch Professor für Corporate Finance an der Frankfurt School of Finance and Management. Herr Dr. Nick, wir freuen uns sehr, dass Sie bei uns sind und die Politik vertreten in diesem Falle. Wir haben ich freue mich, Ihnen vorstellen zu dürfen, Markus Isermann, den Leiter politische Interessenvertretung, Regulierung und Bundesländer der Deutschen Telekom, unser Vertreter der Wirtschaft in diesem Fall. Herr Isermann ist seit 2008 Leiter der politischen Interessensvertretung. Sein Schwerpunkt liegt eben genau auf diesen nationalen Regulierungs- und Breitbandfragen und er verantwortet die Beziehung zu Bundesländern und zu den kommunalen Spitzenverbänden. Herr Isermann, wir freuen uns, dass Sie gekommen sind. Ganz besonders freuen wir uns, dass Herr Dr. Ruge, der Beigeordnete des Deutschen Landkreistages, kurzfristig einspringen konnte und Herrn Dr. Hennekes vertritt. Sie sind Rechtswissenschaftler, Sie haben an der Christian-Albrechts-Universität studiert und der University of Surrey und sind seit 2003 beim Deutschen Landkreistag tätig und zudem seit September 2014 Generalsekretär der deutschen Sektion des Rates der Gemeinden und Regionen Europas. Sie würden die kommunale und Landesebene in diesem Fall vertreten. Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Breitbandausbau. Ganz passend hat Herr Oettinger, der Digitalkommissar der EU, Anfang dieser Woche in München erklärt, eigentlich könnten wir das Ganze auch schon absagen. Er sagte, ich darf es wörtlich zitieren, im IT-Sektor haben wir das Spiel bereits verloren. Eine Revolution sei im Gange, ein gefährliches Spiel. Vokabeln, die echt alarmistisch sind, deswegen die erste Frage an Sie alle, haben wir das Spiel bereits verloren, Herr Dr. Nick?
Ich glaube, es kommt darauf an, wie man das Spiel definiert. Selbstverständlich ist der größte Teil der Innovation, des Innovationsvorsprungs im Bereich der IT-Wirtschaft, sowohl was die Hardware als auch die Software angeht, insbesondere ein Thema, das sich in den Vereinigten Staaten und in einigen asiatischen Märkten abspielt. Ich glaube, da werden wir auch bestimmte Rückstände, was Hardware, was bestimmte Softwareanwendungen geht, auch nicht mehr aufholen. Wir sind aber in einer Zwischenphase der Entwicklung bei der Digitalisierung, die uns umso mehr in die Pflicht nimmt, jetzt alle Anstrengungen zu unternehmen, in der zweiten Halbzeit mit dabei zu sein. Denn jetzt beginnt endgültig die Phase, wo die Digitalisierung fast alle anderen Lebensbereiche durchdringt. Industrie 4.0, Smart City, E-Health, E-Finance. Es wird kein Lebensbereich, keine Industrie davon verschont bleiben, revolutioniert zu werden durch die Digitalisierung. Und das wird eben dann auch elementar in Bereiche eingreifen. Nehmen Sie die Automobilindustrie, nehmen Sie viele andere Wirtschafts- und Gesellschaftsbereiche, in der Unternehmen in Deutschland bisher nach wie vor Wettbewerbsführer auf der Welt sind. Und wir haben, glaube ich, eine gute Chance an dieser Durchdringung zwischen Internetwirtschaft und Realwirtschaft unsere Stärken auch auszuspielen, aber dafür müssen wir jetzt auch alle Kräfte konzentrieren und bündeln und dann haben wir da auch eine gute Chance.
Herr Isermann, sieht der EU-Kommissar das zu negativ?
Ich glaube, er müsste hinzusetzen, und das wird er auch wahrscheinlich bald tun, wir müssen die zweite Halbzeit gewinnen. Mhm. Und das ist gar nicht die Frage, ob wir es können, sondern wir müssen einfach. Wir haben heute schon ganz viel gehört von Ben Scott, der wirklich sehr unterhaltsam das vorgetragen hat, der aber allzu oft Ursache und Wirkung miteinander verwechselt hat. Und ich glaube, dass wir eine Reihe von Chancen haben, wenn wir jetzt die richtigen Hebel ziehen, das ist absolut richtig. Ob es immer ein Bold-Move sein muss, weiß ich nicht. Deutschland hat da andere Erfahrungen gemacht. Aber man muss beständig jetzt die richtigen Entscheidungen fällen. Und ich glaube, im Gegensatz zu Ben Scott, dass die Politik die entscheidenden Fragen erkannt hat und dass die digitale Agenda ein Ausfluss und ein Beleg dafür ist, dass diese Maßnahmen erkannt worden sind. Und jetzt geht es in die Umsetzungsphase. Und wenn wir die richtig hinkriegen, und wenn ich sage, wir richtig hinkriegen, dann ist das nicht nur Sache von Politik insgesamt, da muss natürlich die Wirtschaft auch helfen, da müssen auch die kommunalen Spitzenverbände natürlich helfen, dann haben wir eine Chance, diese zweite Halbzeit zu gewinnen, weil wir sie gewinnen müssen. Weil, er hat es sehr schön gesagt, Internet hat alles verändert und wird alles verändern. Und das Netz zu verstehen, ist das eine. Und dann müssen wir die richtigen Schlussfolgerungen draus ziehen. Ein Beispiel. Er hat gesagt, Daten sind Kontrolle. Daten ist Macht. Und dem kann ich nur zustimmen. Und deshalb muss Deutschland, muss die deutsche Industrie als ein Beispiel, weil diese Industrie von der Wertschöpfungskette, da hängen unsere Arbeitsplätze dran, unsere Wirtschaft hängt dran, da hängt unser jetziges Leben dran. Deshalb muss die deutsche Industrie, die deutsche Gesellschaft auch in der Lage sein, eine bestimmte Hoheit wieder über ihre Daten zu gewinnen. Und es ist, glaube ich, nicht getan, damit zu sagen, wir müssen uns auf die Amerikaner in elementaren Freiheitsfragen wie Datenschutz etc. zubewegen. Ich glaube, wir haben ein spezielles deutsches und europäisches Modell. Und dafür müssen wir werben und wir müssen insgesamt wieder gleiche Bedingungen für deutsche, europäische Firmen mit Blick auf Wettbewerbsfähigkeit, gerade in Richtung USA, aber auch China und Asien haben wir da im Blick, stellen. Und ich bin optimistisch, aber ich weiß, dass es schwierig werden wird.
Okay. Herr Dr. Ruge, Herr Dr. Nick und Herr Isermann sprachen von der zweiten Halbzeit, die gewonnen werden muss. Aber mit wie viel Rückstand gehen wir denn da rein? Ist es da irgendwie so 15-0 gegen uns? Ich meine, bei Ihnen kommen ja die Klagen an von den Landkreisen und Kommunen, die nicht verkabelt sind, die langsame Netze haben.
Jedenfalls ist das ein erklecklicher Rückstand, für die Diskussion vielleicht nicht förderlich, dass ich beiden völlig zustimmen muss. Das ist so. Wenn Oettinger recht hätte, könnte er seine Tätigkeit allerdings auch einstellen. Wenn er recht hätte, er ist der Digitalkommissar, wenn er es dann wirklich so gemeint hätte. Insofern glaube ich nicht, dass er es so apodiktisch gemeint hat, sondern dass es eben richtig ist, dass wir einen Aufholprozess zu absolvieren haben. Und man hat auch schon die deutsche Nationalmannschaft einen 4 Tore Rückstand aufholen oder verlieren sehen. Insofern würde ich sagen, wir liegen schon 2-3-0 hinten. Aber das Potenzial, wenn der Erkenntnisprozess dann zu einem Umsetzungsprozess führt, ist da. Und ich glaube, wir können es schaffen. Wir haben bei der Basisinfrastruktur, wir werden noch darauf zurückkommen, bereits ein großes Defizit. Das müssen wir verbessern. Und wir haben bei all den Dingen, über die wir sprechen, die Herr Nick zu Recht angesprochen hat, Industrie 4.0, bei all den schönen Dingen, die wir an Verheißungen im E-Government, bei E-Health und E-Learning haben, eben erstmal die Basisinfrastruktur zu schaffen, um dann überhaupt bei den anderen Dingen nachziehen zu können. Insofern ist viel zu tun. Ich würde sagen, wir liegen 2-3-0 hinten.
Okay, das 2-3-0 ist aufholbar. Nicht so schlimm wie 11-0, 15-0. Gut, dann lassen Sie uns ein bisschen über die Umsetzung reden. Welche Instrumente bietet denn die digitale Agenda, um den Breitbandausbau in der Fläche zu realisieren?
Also die digitale Agenda ist natürlich sehr viel breiter angelegt und verfolgt ja eigentlich 3 Kernziele, nämlich zum einen das, worüber wir gerade schon gesprochen haben, wirtschaftliche und Wachstumsimpulse zu setzen. Dafür ist zum zweiten natürlich eine elementare Voraussetzung, dass wir Zugang und Teilhabe gewährleisten im gesamten Land und dass wir zum dritten eben auch das Vertrauen in Sicherheit im Netz und für Datenanwendungen auch gewährleisten. Ich glaube, die 3 Dinge gehören zusammen und sind für die digitale Agenda ausschlaggebend. Und natürlich ist der Zugang die grundlegende Voraussetzung für Teilhabe und für Chancennutzung. Und deshalb ist das ein ganz zentrales Thema. Da werden wir Kräfte bündeln müssen, auch in einem Mix von Technologien, in einem auch in einer Technologieoffenheit. Es ist, glaube ich, am Ende nicht nur, sicherlich auch eine Frage von Geld, sage ich auch als früherer Banker, aber eben nicht nur. Und ich glaube, wir sollten die Debatte auch nicht nur darauf verkürzen, wann kommt jetzt endlich der große Fördertopf des Bundes, der das alles bezahlt. Wir werden am Ende auch öffentliches Geld dafür in die Hand nehmen müssen, keine Frage. Aber viel spannender ist, wie organisieren wir das Ganze so, dass wir die Chancen nutzen. Dafür brauchen wir die Kommunen, dafür brauchen wir auch die Unternehmen, die in dem Bereich tätig sind. Und in dem Fall Unternehmen auch, Hesermann im Plural. Wir brauchen Wettbewerb um Infrastruktur. Wir brauchen auch Wettbewerb auf dieser Infrastruktur nach vorne, um die Innovationspotenziale zu nutzen. Und wenn wir das Ganze intelligent aufsetzen, unter Nutzung der Synergieeffekte, die es eben auch mit sonstigen Infrastrukturanbietern gibt, im Bereich der Energieversorgung, im Bereich der kommunalen Daseinsvorsorge, und wenn wir es kommunal orientiert an den kommunalen Bedürfnissen so organisieren, dass der Förderbedarf mit öffentlichem Geld möglichst gering gehalten wird und das Geld möglichst effizient eingesetzt wird, dann haben wir, glaube ich, alle Chancen. Wir müssen aber auch aufpassen, dass wir uns nicht durch Festlegungen im Bereich der Technologie, im Bereich der wirtschaftlichen Struktur auch Chancen für Innovation und Weiterentwicklung verbauen. Mhm. Deshalb ist das Thema 50 Mbit bis 2018 ein wichtiges Ziel, ein wichtiges Zwischenziel. Aber es darf natürlich nicht der Endpunkt einer Entwicklung sein, sondern der muss sich kontinuierlich weiterentwickeln können. Und das muss auch offen sein für weitere technische und wirtschaftliche Innovationen.
Herr Dr. Ruge, wenn Sie sozusagen drei Wünsche frei hätten oder nur einen Wunsch, was würden Sie sich wünschen von Politik und Wirtschaft, damit es eben so schnell wie möglich vor sich geht?
Wenn ich wirklich nur einen Wunsch frei hätte, dann wären schon Fördergelder sozusagen am Ende des Tages. Am Ende des Tages, das ist jetzt eine Verkürzung, ich stimme ja dem durchaus zu. Weiß ja. Nicht, aber am Ende des Tages kommen wir, glaube ich, nicht umhin, dass da auch Geld fließt. Wir sehen eben, dass wir viele Bemühungen haben. Wir haben eine Kostensenkungsrichtlinie auf europäischer Ebene, die versucht, Synergien zu heben. Das sehen wir auch, das ist auch richtig. Wir nehmen auch kommunales Geld in die Hand. Wir können auch durch Verkopplung bestehender Netze und Infrastrukturen, es gibt ja schon was, die Telekom hat Netze, wir haben kommunale Unternehmen, die haben Netze, durch Verkopplung und andere Dinge und Baumaßnahmen, die bei Straßen ohnehin stattfinden, wenn man da Leerrohre mit, wir haben ja viele Instrumente, die wir intelligent einzusetzen in der Lage sind. Dennoch, muss man sagen, haben wir bei dem Durchschnittslandkreis, ich will das jetzt gar nicht verbandspolitisch, aber bei dem Durchschnittslandkreis, der nur diese Kabelverzweiger miteinander verbindet und da versucht, ein Glasfasernetz zu legen, ein Investitionsvolumen irgendwas bei im Schnitt, sagen wir mal 50, 60, 70, 80, manchmal 100 Millionen, je nach topografischer Lage. Und da ist immer, Herr Isemann mag das nachsehen, sozusagen, da ist im ländlichen Raum die Wirtschaft nicht imstande. Die wollen ja auch kalkulieren, das ist ja keine altruistischen Unternehmen, sondern wollen auch, da ist immer eine Lücke, die nicht wirtschaftlich tragbar ist. Und die ist irgendwas zwischen 15 Millionen, nur wenn wir die Kabelverzweiger im Blick haben. Also müssen wir diese Lücke müssen wir überbrücken. Entweder indem die Gebietskörperschaft, Kreis, Gemeinde das sozusagen selber bezahlt, dann ist es öffentliches Geld, oder indem wir das eben bundeslandesweit zur Verfügung stellen. Wenn wir Bayern sehen, Bayern stellt 1,5 Milliarden Euro zur Verfügung. Wenn das alle Länder täten in dieser Dimension, dann wären wir in dieser Republik schon wesentlich weiter. Dann, wenn wir das hochrechnen auf die 10, 12 Millionen Bayern mit 1,5 Milliarden Euro, sind wir bei 10, 12 Milliarden Euro. Das ist eine Dimension. Der TÜV Rheinland hat mal ausgerechnet, wir brauchen 25 Milliarden, je nachdem, wie man es macht. Ich will mich gar nicht über Zahlen streiten, und das kann man immer weiter in die Höhe treiben und je nachdem, wie technologisch toll man das macht. Aber wenn es der eine Wunsch wäre, dann brauchen wir Geld, damit wir es in die Fläche bringen, weil wir kein Erkenntnis, sondern ein Umsetzungs- und Handlungsproblem haben.
Herr Isemann, ist das Stand der Dinge? Also in Bayern geht es jetzt zack, zack dann, weil da ist Geld da, oder sagen wir mal so schnell wie möglich. Und in, ich sage jetzt mal, Schleswig-Holstein oder Mecklenburg-Vorpommern, nun ja.
Also ich möchte es nochmal verdeutlichen, was ein Stück weit, so wie ich die Breitbandstrategie des Bundes verstehe und was ich auch, nicht nur ich jetzt als Deutsche Telekom, was insgesamt auch beispielsweise im Rahmen der Netzallianz, die Diskussionen, die laufen ja in diese Richtung, da will ich nochmal von Ben Scott herkommen, der gesagt hat, macht doch mal einen Bold Move, baut überall Glasfaser. Egal, was es kostet. Fantastisch. Das ist in etwa genauso, Mensch, wäre schön, wenn die Sonne überall scheint. Das wäre das Beste. Das ist ja keine Frage. Die Frage ist bloß, wer bezahlt die 80 Milliarden Euro? Wenn der Bund es übernimmt, fantastisch. Die Wirtschaft kann es von sich aus im Moment nicht vollständig übernehmen. aber die Wirtschaft investiert. Wir als Deutsche Telekom jedes Jahr 4 Milliarden Euro. Und natürlich haben ja auch andere Unternehmen entsprechende Investitionen und es ist wichtig, dass diese getätigt werden. Aber wenn wir uns die Zahlen angucken, dann sind wir das Unternehmen, was am meisten von allen anderen Unternehmen in diese Infrastruktur investiert. Und es ist auch richtig, den Unternehmen bestimmte Erleichterungen beispielsweise beim Thema Tiefbau zu geben, gemeinsame Verlegung, Synergiekosten. Weil die Logik ist, Anreize dafür zu setzen, dass die Unternehmen erstens weiter investieren können und zweitens mehr investieren können. Also weniger Mittel für einen weiteren Ausbau bereitzustellen. So, und jetzt ist sozusagen der übliche Dissens in der Logik. Warum ist Europa denn so weit hinten? Das ist ja mal eine Kernfrage. Europa ist ja nicht so weit hinten, weil Europa es intellektuell nicht geschafft hat. Ein Stück weit, eine Begründung, warum Europa hinten ist, ist natürlich ein Regulierungsumfeld, was über die letzten Jahre dazu geführt hat, und am Ende geht es darum, wer kann investieren, auf welchem Business Case. Ich glaube, das ist immer der Fall, wenn wir dafür werben, dass jemand etwas bezahlt, kriege ich zumindest meine Kosten einigermaßen wieder raus. Das Regulierungsumfeld mit dem beständigen Absenken der Preise hat ein Stück weit dazu beigetragen, dass Europa hinten liegt. Und das müssen wir korrigieren. Und das ist auch das, was Herr Oettinger angesprochen hat. Und das ist auch etwas, was im Moment sehr intensiv diskutiert wird. Nicht zulasten des Wettbewerbs.
Bevor wir darauf eingehen, lassen Sie uns kurz die Zahlen nochmal klären. Sie haben von 80 Milliarden geredet, Sie haben von 10 Milliarden geredet. Also wo...
Herr Isermann hat, glaube ich, 80 Milliarden zugrunde gelegt, wenn wir überall Glasfaser hätten. Da würde ich auch sagen, das wünscht ihr was, das wäre schon schön. Also,
das ist die Sonne, die immer scheint.
Das ist die langfristige.
Genau. Ja, gut. Aber 10 ist Minimum? Sind wir da, glaube ich, alle einig?
Oder? Ich glaube, der TÜV kommt in dieser Studie zum Ergebnis: Technologiemix, Versorgung aller deutschen Haushalte mit 50 Mbit sind wir etwa bei 20 Milliarden.
20 Milliarden.
Davon okay. Aber für die 8 Milliarden für die letzten 5%. Also die sind besonders teuer, da wird es besonders schwierig. 95% der Haushalte würden wir wahrscheinlich mit einem Investitionsbedarf von 12 Milliarden erreichen.
Genau. Also das ist auch
und nicht mit Glasfaser überall, sondern mit Technologiemix, mit Mobilfunk, richtig. LTE und Ertüchtigung des
Kupfernetzes. Gut, okay, da würde ich jetzt gerade auch noch mal kurz gerne drauf eingehen, also auf die technischen unterschiedlichen Möglichkeiten. Also jetzt jenseits dieser letzten 5%, die schwierig sind. Was kann man sich da alles vorstellen? Was wird alles schon gemacht oder was sollte man forcieren, damit es einfach schneller geht?
Auch wenn das jetzt nach Wünsch dir was klingt, am schönsten ist natürlich da, wo man es kann, Glasfaser zu verwenden. Das ist die Technologie der Zukunft. Alles andere, was wir auch machen, was die Telekom macht, da muss man sich ja fast in Schutz nehmen. Die Basis war halt Kupfer. Wir haben halt überall Kupfer und dann ist es natürliches Bestreben von jemandem, der überall Kupfer hat, das Kupfer so weit technologisch auszureizen und weiterzuentwickeln, dass das überall funktioniert. Das ist mehr, als wir ursprünglich gedacht haben. Das ist auch als Übergangs- und Brückentechnologie richtig. Das wird man weiter nutzen können. Aber irgendwann ist mir egal, ob nun 2020, 2022, 2025, irgendwann ist ausgereizt sozusagen. Also am Ende werden wir irgendwann, aber das muss jetzt nicht sofort sein, ist das Ziel Glasfaser. Natürlich kann ich auch mit Funkverbindungen Strecken überbrücken und ich kann auch, weil da Befürchtungen bestehen, wenn ich das mit Funk mache, vor den Orten mit Funk aufhören und dann in kabelgebundene Systeme gehen. In Afrika überlegt Google sozusagen, ob sie Satelliten oder sonstige Ballons sozusagen starten. Also so weit müssen wir vielleicht nicht gehen, dass wir Ballons starten lassen, aber es gibt natürlich auch Satelliten und es gibt andere Techniken, um das Ganze zu befördern in einem Mix. Funk ist einfach günstiger, das sehen wir schon. Aber es ist eben immer am Ende auch ein geteiltes Medium. Wenn wir bei Funk sind, insofern würden wir sagen, das ist ergänzend, das ist auch eine Übergangstechnologie, das brauchen wir erst recht, wenn wir die Ziele 2018 oder bei der EU 2020 erreichen wollen, dann werden wir auch nicht um Funk umhinkommen. Ist nach innen hin bei den Bürgern und bei den Kommunen nicht immer einfach zu vermitteln, zu sagen, macht auch Funk, aber wir haben viele Landkreise, die auch über Funk und Richtfunkverbindungen und andere Dinge zunächst mal versorgt werden. Das ist aber eben nicht die ultimative Lösung, die am Ende reicht, aber wir müssen zu solchen Mixformen kommen, okay, um erstmal flächendeckend Breitband zu realisieren.
Das ist auch genau die Strategie, die wir als Telekom durchführen. Wir wollen diesen Mix. Ich möchte noch mal erinnern, Titel des Podiums heißt überall 50 Megabit bis 2018. Das heißt, wir müssen schnell möglichst viel Fläche versorgen mit guten Bandbreiten und dann noch eine Nachhaltigkeit über 2018 hinaus haben. Das ist die Logik. Und das ist genau die Logik, die wir tatsächlich umsetzen. Wir treiben die Glasfaser weiter raus, zum Kunden weiter raus. Und dann haben wir die Möglichkeit, in einem nächsten Schritt die Glasfaser direkt bis in die Häuser weiter zu verlegen. Das heißt, wir haben einen Teil der Investitionen, die am Ende möglicherweise notwendig sind, bereits geleistet. Das ist die grundsätzliche Logik und wir koppeln das mit Mobilfunk, denn ich glaube, wer 150 Megabit, 100 Megabit haben will, der möchte am Ende auch das über Mobilfunk nutzen können. Das heißt, beide Technologien gehören zusammen. Wir koppeln das auch über WLAN. WLAN ist aus meiner Sicht eine Technologie, die gut ist, wenn da schon Breitband ist. Dann kriegen sie es schön verteilt. Das ist ein intelligentes Netz, was wir gerade versuchen zu schmieden. Ein Netz, was uns aber auch Nachhaltigkeit gibt. Und manche denken, das Kupferkabel ist ausgereizt. Das hatten wir selber mal vor 5 Jahren gedacht. Und dann wurde Vectoring erfunden, also eine Karte, wo dann nochmal der Turbo anging. Der nächste Turbo ist Super Vectoring. Der wird plötzlich aus 100 Megabit 300 Megabit. Ich wäre sehr vorsichtig, darüber zu urteilen, heute schon zu wissen, was jemals mal technologisch passiert. Vor ein paar, ich glaube, es ist 10 Jahre her, hat man uns gesagt, wir brauchen kein Festnetz mehr, weil wir können alles über Mobilfunk machen. Wir haben es nicht geglaubt als Deutsche Telekom, aber einige haben es.
Wenn wir jetzt nochmal so einen Schritt zurückgehen, warum liegen denn die Deutschen so zurück in der Glasfaser? Wegen den Kupferkabeln oder wie? Also nur zur Verständnisfrage.
Also es ist ja durchaus natürlich, Herr Ruge hat es ja auch schon angesprochen, dass wenn Sie einen ehemaligen Monopolisten im Markt haben, der über eine existierende Kupferinfrastruktur verfügt, dass der natürlich das vorrangige Interesse hat. Das ist ja natürlich das Interesse des Unternehmens, zunächst mal das bestehende Netz möglichst weit auszureizen. Und da der Anreiz vielleicht auch nicht immer so da war, auch da das Glasfaserthema voranzutreiben. Deshalb sehen wir ja, dass ein Großteil der Glasfaserinvestitionen, insbesondere in der Breitenfläche, eben auch von den alternativen Netzbetreibern kommt. Deshalb ist mir Wettbewerb der Infrastrukturanbieter so wichtig, weil er eben auch den Wettbewerb der Technologien sicherstellt. Natürlich helfen auch die Ertüchtigungen im Kupfernetz dazu, die Glasfaser schon immer näher an den Endkunden heranzubringen und mit dem letzten Lückenschluss mit WLAN und LTE-Mobilfunkthemen. Wir dürfen beim Mobilfunk aber auch nicht vergessen, dass wir nicht nur über die Frage des Lückenschlusses für diejenigen erreichen, die wir möglicherweise mit einer Landline nicht mehr wirtschaftlich darstellen können, sondern wir erleben ja auch eine Revolutionierung von Anwendungsfeldern. Ja, wenn ich über mobiles Internet denke, über Serviceleistungen etwa im Bereich des Automobils, fahrerlose Autos, dann ist natürlich das etwas, was am Ende nicht übers Kabel transportiert wird, sondern wo ich entsprechende Infrastrukturen auch im Mobilfunk brauche. Deshalb wird ja auch eine Frage sein, ob wir jetzt im Zuge der Frequenzversteigerung für Mobilfunk, welche Auflagen wir dann auch in diese Ausschreibung mit hineinschreiben können. Ich glaube, da tagt nächste Woche der Beirat der Bundesnetzagentur dazu, dass etwa entlang von Autobahnen, entlang von ICE-Strecken bestimmte Vorgaben gemacht werden, dass auch die Mobilfunkerschließung da sein muss. Mir ist schon wichtig, dass wir das auch für Innovationen und Entwicklungen offen halten und nicht eine Infrastruktur jetzt einmal festschreiben, die sich dann möglicherweise nicht mit künftigen Anforderungen weiterentwickelt. Wenn Sie sehen, wie sich das Verhältnis von Hardware und Software in vielen Anwendungsfeldern entwickelt hat, hätte sich kein Mensch vorstellen können, was heute alles möglich ist. Und da muss die Hardware eben auch Schritt halten mit der Entwicklung und nicht nachher irgendwann zum Bremsklotz werden. Und deshalb ist es wichtig, dass wir auch beim Thema Glasfaser dranbleiben, aber natürlich alle Potenziale der anderen Technologien auch weiter nutzen.
Herr Dr. Ruge, Sie haben ja vorhin Bayern erwähnt, also so eine ambitionierte Kommune, was für Möglichkeiten hat die denn nun tatsächlich, die Versorgung an ihrem Standort zu verbessern? Also Geld, klar, keine Frage, aber was gibt es da noch, welche Möglichkeiten sind da?
Ich erzähle mal ein, zwei Beispiele von Landkreisen, die das in die Hand genommen haben. Ich hatte ja gerade im Vorgespräch mit Herrn Nick auf den in Rheinland-Pfalz gelegenen, einer der kleinsten Landkreise überhaupt, Corrmzell, topografisch jetzt nicht völlig begünstigt, von der Wirtschaftsentwicklung nicht völlig begünstigt, um es vorsichtig irgendwie, also ich will es jetzt gar nicht abfällig sagen, dann kann ein Landkreis alle beteiligten Kommunen an einen Tisch holen, kann die kommunalen Unternehmen, die es gibt, an einen Tisch holen, Versorgungsunternehmen, kann eruieren, über die verschiedenen Instrumente, die es da gibt, aber man muss das dann detailgenau tatsächlich feststellen, wo haben wir denn noch Lücken, welche Lücken sind zu schließen, macht eine Machbarkeitsstudie, macht eine Markterkundung, führt das tatsächlich durch und schreibt am Ende für das gesamte Kreisgebiet mit, schreibt aus und gewinnt in dem Fall einen privaten Konkurrenten der Telekom, der das ausbaut, sich an dem Netz beteiligt. Und der Kreis ist, wie die Gemeinden, an dem Netz beteiligt und wir haben eine passive Netzinfrastruktur in dem Kleinstkreis, einer der 10 kleinsten Kreise in Deutschland, im Landkreis Cochem-Zell, die sich andere, auch deutlich wirtschaftsstärkere Landkreise wünschen und die realisieren bis 2018 allemal. Die haben das jetzt bald, also die sind fast durch. Die haben die 50 Megabit im Landkreis Cochem-Zell, für jeden, der es haben will, realisiert über diese Lösung. Es gibt andere Landkreise, die machen das Ähnliche, machen das Gleiche, bauen nur diese passive Netzinfrastruktur, also Leerrohre und alles, machen das eben nicht selber, sondern stellen eben fest, wir haben eine Lücke, 10, 15, 20 Millionen und geben die als verlorenen Zuschuss, stellen das Geld zur Verfügung und dann macht Herr Isermann oder jemand anderes es und baut das Netz dann auf. Genau das kann also stattfinden. Ich kann die verschiedenen Spieler in meiner Fläche, gerade weil ich gewährleisten will, dass ich flächendeckend das hinbekomme und nicht nur, sagen wir mal, Kreis 150.000 Einwohner, in der Mitte 30.000 Einwohnerstadt, die erschließt jeder, weil sich das da noch lohnt. Aber die 5.000, 3.000 und 2.000 Einwohner Dörfer und kleinen Städte drumherum, da wird es eben schwieriger. Die kriege ich realisiert, auch wirtschaftlich realisiert, wenn ich eine gewisse flächenhafte Versorgung hinbekomme und alle möglichen Infrastrukturen, die da sind, versuche einzubeziehen. Ich kann also moderierend und dann auch, was die Administration angeht, helfend das Ganze strukturieren. Es ist eben nicht einfach. Eine 2000-Einwohner-Gemeinde mit einer Verwaltung von 50 Leuten führt kein europäisches Markterkundungsverfahren durch, hat nicht das Know-how, die verschiedenen Projektberater in irgendeiner Weise fachlich zu beurteilen und mit Herrn Isermann ein Gespräch darüber zu führen, funktioniert das. Ich brauche also eine gewisse Verwaltungskraft, ich brauche eine gewisse Kompetenz und das kann Kreisverwaltung, kreisfreie Stadt, das ist koordinierbar und steuerbar. Insofern ist es auch eine Frage von politischer Priorisierung in Landkreisen.
Genau, also es scheint mir echt ein sehr wichtiger Punkt zu sein, weil Sie damit eben sowohl, wir haben jetzt nur von oben runter geredet, aber Sie können natürlich auch von unten hoch die Nachfrage schaffen.
Wir bemühen uns intensiv darum.
Ja, klar. Und Herr Dr. Nick, wie kann die Politik dabei helfen? Einfach nur das Bewusstsein jetzt zuerst mal schärfen, dass die Kommunen und die Kreise selber aktiv werden könnten und auch sollten, oder braucht man mehr?
Also die Modelle sind sehr vorbildlich, die gibt es ja in meinem Heimatbereich auch. Sie brauchen, glaube ich, am Ende immer die kommunale Initiative, weil die den Bedarf vor Ort am besten abschätzen kann, weil sie die planerischen Synergien am besten nutzen kann und weil die möglicherweise auch sicherstellen kann, dass eben dann Gesamtgebiete betrachtet werden, wo dann eben auch nicht nur das Filetstück rausgegriffen wird, das ist eine natürliche Strategie, die große Unternehmen verfolgen, sondern eben ein in sich wirtschaftlich sich rechnendes Modell geschaffen wird für die Gesamtregion. Und wenn wir dann in einem zweiten Element über Ausschreibungsstrukturen, sei es jetzt nur für den Betrieb des Netzes oder auch für die Errichtung des Netzes, auch dort Wettbewerb produzieren, haben wir auch eine relativ gute Weichenstellung, um den öffentlichen Zuschussbedarf möglichst gering zu halten. Und wir haben ein wettbewerbskonformes Instrument, in dem eben auch die Unternehmen ihre Innovationskraft und ihr Know-how in vollem Umfang mit einbringen können. Das erscheint mir schon ein vernünftiges Modell. Das ist eben dann auch beihilferechtlich in Ordnung. Wenn das eben nicht ganz kostendeckend zu betreiben ist, entsteht aber im Wettbewerb ein ganz klarer Druck, den wirtschaftlichen Zuschuss auf das Minimum, das Notwendige zu reduzieren. Das scheint mir zielführend.
Herr Isermann, wenn Sie das hören, gruselt sich das so ein bisschen im Geheimen, weil das würde ja bedeuten, sozusagen weiß Gott, wie viele Kommunen, Kreise, die dann alle auf Sie zukommen, Sie und Ihre Kollegen und die Wettbewerber, statt dass von oben so ein schönes, großes Programm runtergerollt kommt mit einer großen Milliardenzahl drauf, zack.
Also, Ich glaube, wir haben in der Sichtweise gar nicht so eine unterschiedliche Sichtweise. Wir haben bloß, also auch wir glauben, dass wir für die letzten 5%, für die extrem ländlichen Gebiete, wenn wir keine Refinanzierbarkeit hinbekommen. Warum ist das in anderen Ländern anders? Also natürlich würde ich auch gerne in Schweden eine Glasfaserleitung hinbauen. Also in Schweden ist eine sehr, sehr gute Glasfaserversorgung. Sie zahlen in Schweden 1.500 Euro für diese Leitung. Das ist das.
Wie jeder Haushalt?
Ja, klar. Also ich meine, das gibt es ja nicht umsonst.
Jedes Jahr? Oder einmal? Oder wie läuft das?
Das läuft mit Einmalzahlung, da haben Sie recht. Das kriegen Sie erstens über die Einmalzahlung sozusagen rein und dann haben Sie relativ hohe Monatsbeträge, die weit, weit höher als in Deutschland liegen. Also es ist am Ende eine Frage des Preisniveaus und der Akzeptanz wiederum. Akzeptiert man das in Deutschland, ein derartig hohes Preisniveau? In der Vergangenheit hat man das nicht getan und ich habe Zweifel, dass man es zukünftig tun wird. Mhm. Förderung bleibt wichtig und Förderung, so verstehe ich es, wie die Situation heute ist, ist etwas, was der Bund im Sinne einer Anschubfinanzierung versteht. Die Beträge, die reingegeben werden, werden sehr kontrollierbar sein, werden 1, 2, 3, 4 Milliarden sein. Und insofern ist das also eine Anschubfinanzierung dafür zu verstehen, dass man sich die Kosten zwischen Privatwirtschaft und Kommune teilt. Und ich glaube, und ich meine, das, was Sie jetzt geschildert haben, ist ja in der Tat ein Beispiel. Wir haben andere Beispiele. Die Logik ist ja, wenn ein Unternehmen investiert in einen bestimmten, sei es jetzt Landkreis oder Kommune, und es möglicherweise nicht alles erschließen kann, einen bestimmten Beitrag für die restliche Erschließung einzufordern. Mir ist jetzt noch nicht klar geworden, warum das wiederum für die Kommune teurer sein soll, als wenn sie im gesamten Landkreis ein eigenes Netz aufbaut, während gleichzeitig natürlich ein Privatunternehmen ebenfalls ein Netz dort besitzt. Das heißt, das ist mir nicht klar, lieber ein vollständig neues Netz aufzubauen, als darauf zu setzen, dass die Privatwirtschaft ebenfalls Gelder mit einbringt. Warum das jetzt für die öffentlichen Haushalte günstiger sein soll, habe ich noch nicht verstanden. Kann man auch nicht wirklich verstehen aus meiner Sicht, weil auch eine Kommune, und Sie haben es ja sehr schön gesagt, natürlich sich ständig mit der wirtschaftlichen und technologischen Entwicklung tatsächlich auseinandersetzen muss, sei es ein Landkreis. Das Modell, dass der Staat es besser weiß als die Unternehmen, hatten wir mal. Da ist jetzt die Deutsche Telekom weggegangen. Okay. Zugegebenermaßen nicht ganz freiwillig, aber Entschuldigung.
Es wird jetzt so ein bisschen so eine ordnungspolitische Grundsatzfrage.
Nur noch ein Satz von jedem dazu.
Die Landkreise wollen jetzt nicht Telekommunikationsunternehmen werden, das mitnichten. Wir haben nur eben festgestellt, dann müssen wir eben konzidieren, dass im ländlichen Raum die Telekom eben nicht überall ist, dass wir nicht überall, wir sind ja mitnichten Gegner der Telekom, ganz im Gegenteil. Es gibt auch Landkreise, die werden mit der Telekom ausgebaut, die Mehrzahl, völlig in Ordnung. Aber es ist eben nun mal nicht so, dass wir Kreisnetze sinnlos in die Landschaft bauen. Idealtypischerweise nehmen wir da bestehende Netzinfrastrukturen, wenn sie denn dann zur Verfügung gestellt werden, auch mit rein. Klappt auch nicht immer in jedem Fall, aber das ist die Idealvorstellung sozusagen. Wir haben auch Netze bei den Stadtwerken, die wir damit einbauen und Netzinfrastrukturen. Das eine muss sich überhaupt nicht ausschließen mit dem anderen. Wir wollen da gar nicht eine grundsätzliche Kampfstellung, nur stellen wir eben fest, sobald wir anfangen, ein Backbone-Netz für so einen Landkreis überhaupt mal auszubauen, spürt die Telekom, um das mal auf den Punkt zu bringen, spürt die Telekom auf einmal unglaubliche Investitionsbereitschaft, die vorher nach Markterkundung und Abfrage eben nicht vorhanden gewesen ist. Wir machen das nicht aus Böswilligkeit.
Die Wahrheit ist konkret, das ist schon wichtig.
Wir machen das nicht aus Böswilligkeit, um irgendwie Markttelekom oder jemanden zu verdrängen. Ich bin auch dafür, dass die Telekom das größte Unternehmen in Europa wird, was Telekommunikation ist. Habe ich überhaupt nichts dagegen. Aber ich muss als Landrat dafür sorgen, dass in meinem Landkreis spätestens 2018, wenn es geht, früher Breitband hochleistungsfähig überall vorhanden ist. Und das ist unser Antrag
dabei. Gut, genau. Also mir ist schon extrem wichtig, weil das ist ja Teil auch einer Kommunikationsstrategie, die wir ja in dieser Frage erleben, dass wir uns nicht in die Scheinalternative Verstaatlichung oder Remonopolisierung hineinreden lassen, an deren Ende dann an beiden Alternativen die Deutsche Telekom sitzt. Das ist, glaube ich, nicht bei aller Wertschätzung des Unternehmens, an dem der Bund ja auch nach wie vor maßgeblich beteiligt ist, nicht die alleinige Lösung des Problems, sondern mir ist schon wichtig, dass die Kommunen in diesem Frage in vielen Dingen den Hut aufhaben und dann eben die wirtschaftlichen Potenziale unternehmerischen Wettbewerbs auch nutzen. Ich mache das mal am konkreten Beispiel fest. Wir haben ein ähnliches Projekt, wie Herr Ruge das beschrieben hat, ja auch bei mir in der Region gehabt. Kaum ist das Projekt aufgesetzt, kommt die Deutsche Telekom, die sich 5 Jahre für diese Region nicht interessiert hat, und sagt, ja, nee, also hier den Kernbereich der städtischen Besiedlung, das machen wir, das dürft ihr ja nicht als Kommune machen. Wir haben das Projekt dann für den Rest auch noch hinbekommen. Dann haben sie die zweite spannende Verhandlung mit der Telekom. Ja, also das Schulzentrum, das erschließen wir aber nicht, weil da sind uns zu wenig Anschlüsse. Ja, das kann doch wohl nicht sein, wenn wir über digitale Bildung reden. Haben wir dann alles geregelt, aber sind alles schwierige Prozesse. Und da scheint es mir schon sinnvoll, dass die Kommune ähnlich wie wir das jetzt im Mobilfunkbereich auch bei der Ausschreibung machen, die Rahmenbedingungen definiert, die man sehen will und dann den wirtschaftlichen Wettbewerb in Gang setzt, wie man es gestaltet. Und wenn dann eine Finanzierungslücke bleibt, dann müssen wir die eben vollkommen auch über ein bestimmtes Thema regeln. Aber der Zwischenschritt, in dem der Wettbewerb sichergestellt bleibt, der ist mir dann schon entscheidend wichtig, weil sonst ist das der freie Zugriff auf die öffentlichen Mittel, den möchte ich an der Stelle eigentlich auch nicht.
Aber meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben hier schon einen kleinen Zaubertrick für Sie. Sie haben das jetzt mitbekommen. Wenn Sie rausgehen und in Kommunen leben, wo das noch nicht so toll ist mit den 50 MW, Sie wissen jetzt, wie das funktioniert und wie Ihr Landrat oder Ihre Landrätin das optimal dann organisieren sollte. Herr Dr. Nick, ich hätte noch eine Frage. Wie stark macht denn die Wirtschaft bei Ihnen Druck? Weil wir reden jetzt ja immer über die ländlichen Gebiete und der Mittelstand, der ja nun nachweislich auch das Rückgrat der deutschen Wirtschaft ist, der eben auch in der Tat in solchen ländlichen Gebieten mit großen Unternehmen, teilweise Weltkonzernen sitzt. Kommen die denn tatsächlich zu Ihnen als Politiker oder zur Politik und sagen, ihr müsst jetzt da mal, oder würden Sie sagen, wir sind ganz erstaunt als Politiker, wie wenig Druck die machen?
Also das kann ich Ihnen im Detail bestätigen. Ich habe, glaube ich, in den letzten anderthalb Jahren mindestens 100 Unternehmen in meinem Wahlkreis besucht. Wir sind mittlerweile an dem Punkt, wo die Frage Breitbandzugang als Standortfaktor Nummer 1 von den Unternehmen angesprochen wird. Das zeigen ja auch entsprechende überregionale Studien. Es ist der entscheidende Wettbewerbsfaktor. Wir reden mittlerweile häufiger über Breitbandausbau als über Verkehrsinfrastruktur. Okay. Deshalb ist das für die ländlichen Regionen auch eine Schicksalsfrage, aber auch für die ländlichen Regionen als Wohnstandorte. Ich kenne Gemeinden, da können sie ein privates Wohnhaus eigentlich heute nicht mehr verkaufen, weil es da keinen Internetzugang gibt. Und das Letzte, was wir erleben wollen, ist, dass wir diese Digital Divide hinbekommen, dass bestimmte Infrastruktur nur noch in den Ballungsgebieten zur Verfügung steht, mit all den negativen gesellschaftspolitischen Folgewirkungen. Und das bei einer Technologie, die eigentlich alle Chancen bietet für Dezentralisierung, für Aufstellung in der Fläche. Und das ist in der Tat dann auch ein Infrastrukturauftrag, den wir auch haben, das sicherzustellen, wirtschaftspolitisch, gesellschaftspolitisch, aber es ist auch ein umweltpolitisches Thema am Ende, dass wir Lebensfähigkeit auch in ländlichen Regionen aufrechterhalten. Und das wird uns dort beschäftigen müssen.
Okay, also bevor wir jetzt gleich dann auch zu Ihren Fragen kommen, würde ich doch noch ein paar Minuten noch auf diese letzten 5%, die Sie auch ganz zu Anfang erwähnt haben, diese schwierigen letzten 5%, die sind ja dann geografisch doch eine relativ große Fläche überall in Deutschland. Wir haben zusätzlich diesen demografischen Wandel. Wir wissen, dass manche Regionen in den nächsten Jahren und Jahrzehnten nochmal deutlich ausgedünnt werden. Gleichzeitig haben wir das Problem der nicht genügend vollen Kassen. Muss man nicht dann doch irgendwann mal ehrlich sein und sagen, wir werden von den letzten 5% nicht alle bedienen können? Wir müssen priorisieren, statt mit der Gießkanne alles zu versuchen?
Also ich glaube, zunächst müssen wir, glaube ich, alle Möglichkeiten ausschöpfen, die wir haben. Ich glaube, der Technologiemix bietet gerade auch unter Einsatz von Mobilfunk eine Menge Möglichkeiten. Wenn wir alleine dahin kämen, alle Mobilfunkmasten, die heute schon in der Landschaft herumstehen, so aufzurüsten, dass man eben nicht nur telefonieren kann, sondern eben auch Datendienste nutzen kann, wären wir auch ein ganzes Stück weiter. Mhm. Ich habe ja vorhin das Thema entlang der Autobahn und entlang der Eisenbahnstrecken angesprochen. Damit kommen Sie ja teilweise auch schon in sehr abgelegene Regionen. Dann bleibt möglicherweise am Schluss immer noch was übrig. Aber wir haben nun auch den Anspruch, dass wir auch in kleinsten Gemeinden Wasserversorgung haben, dass der Abfall abgeholt wird, dass sie Strom dorthin bekommen. Und ich glaube, wir sind an einem Punkt, wo das eine ähnliche Infrastrukturbedeutung hat, dass wir in vielen ländlichen Regionen angesichts von demografischem Wandel sicherlich auch Diskussionen haben, welche Siedlungsstrukturen sind auf Dauer überlebensfähig oder nicht, ist eine ganz andere Frage. Aber wir sollten nicht von vornherein aufgeben, dass wir diese flächendeckende Struktur schaffen. Dafür müssen wir aber dann auch ein Stück Geld in die Hand nehmen.
Also erstens, mit Technik geht noch viel mehr, als wir denken. Zweitens,
mit Geld auch.
Breitband ist inzwischen in der Tat Daseinsvorsorge. Ja. Mhm. Herr Isermann, wie sehen Sie das, wenn Sie das jetzt hören, was die Politik da formuliert? Machbar oder würden Sie sagen, da tut sich die Politik ein Tor an, wir müssen irgendwann priorisieren, weil wir einfach von den 5% kriegen wir 80% okay, aber dann bleiben doch noch irgendwo weiße Flecken.
Nein, ich sehe das absolut genauso. Okay. Wir dürfen dieses Ziel nicht aufgeben. Wir müssen eben schauen, wie wir es jetzt erreichen. Und ich bleibe dabei. Die Digitalagenda der Bundesregierung hat genau das ja beschrieben. Und die Frage ist jetzt genau, wann wird es umgesetzt, wie schnell kann es umgesetzt werden, wie schnell schafft man es, den Unternehmen diese Anreize zu geben, möglichst viel auszubauen. Und das ist genau unser Ziel. Wir als Telekom gehen in diese Investitionsoffensive rein. Das ist wirklich auch ein Beitrag dazu, weil wir daran glauben, dass es notwendig ist. Und wenn es Lücken gibt, dann müssen wir sie über Technologie so weit wie möglich versuchen auszugleichen. Da helfen dann auch Fördergelder, da helfen, also nicht, dass der Eindruck entsteht, es gibt hier einen massiven Gegensatz. In der Tat haben wir in den letzten Jahren und werden das weiterhin tun, mit ganz, ganz vielen Kommunen, nämlich fast 6.000 zusammengesessen und haben verhandelt und haben erfolgreich da Netze aufgebaut. Das müssen und wollen wir weiter betreiben. Und ich glaube, wenn alle entschlossen daran mithelfen, schaffen wir es, diese Lücke immer weiter zu verringern. Wenn am Ende was übrig bleibt, dann ist natürlich die Frage, und da glaube ich auch, dass Technologie helfen kann. Ich will ein Beispiel geben. Wir werden in Kürze einen Router haben, der es schafft, Mobilfunk und Festnetz miteinander zu kombinieren. Das heißt, wenn im Mobilfunk noch Bandbreite, ungenutzte Bandbreite herumschwirrt, im wahrsten Sinne des Wortes, wird die addiert auf den Festnetzanschluss. Das ist eine Antwort, wie es gehen kann. Das heißt, über diese Technologien, die sich ja auch immer weiterentwickeln wird, das Letzte rausholen und immer ein Add-on zu leisten. Das ist die Strategie und die Hoffnung.
Okay, Herr Dr. Ruge.
Volle Zustimmung, wir würden die Region aufgeben sozusagen. Wir brauchen nicht über demografischen Wandel und Gleichwertigkeit von Lebensverhältnissen im ländlichen Raum sprechen. Wenn wir denen jetzt sagen, die 5% versorgen wir nicht, dann können die Leute jetzt anfangen umzuziehen. Also das beendet Teilhabe und das beendet Mitwirkung in der Gesellschaft. Ich weiß, dass das Geld kostet, das ist auch alles bewusst, aber das Ziel sollten wir nicht aus dem Auge verlieren, Flächendeckung. 5% der Haushalte sind 30% der Fläche. Das ist jetzt irgendwie nicht, wir reden jetzt nicht irgendwie über irgendwelche Mikroräume und den letzten Einsiedlerhof, sondern das sind große Gebiete.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, es haben sich bestimmt eine ganze Reihe von Fragen aufgestaut. Wir wollen Ihnen die Gelegenheit geben, die auch zu stellen. Ich sehe, glaube, dass da gerade ein Mikrofon auch schon kommt. Wenn Sie ganz kurz auch sagen würden, wer Sie sind, bitte.
Vielen Dank, André Assenmacher, Adam Opel AG. Sie haben das schon angesprochen, die Kommunikation entlang der Autobahn untereinander den Fahrzeugen. Wir glauben beispielsweise nicht, dass die Datennetze, die es im Moment gibt, dazu ausreichen, das automatisierende Fahren auch noch abzuwickeln und setzen ja deswegen auch auf lokale Funknetzwerke entlang der Autobahn. Jetzt wurde viel hier über die Telekom gesprochen, eigentlich nur über die Telekom. Meine Frage, die sich ein bisschen daran anschließt und die vielleicht mal irgendwann mehr Bandbreiten überall hat, ist, wie kriegen Sie denn die anderen Unternehmen an den Tisch? Und ganz konkret, wann nimmt der Bund denn endlich mal Geld in die Hand, um das entsprechend voranzutreiben?
Gut, vielen Dank. Wir sammeln ein bisschen, damit es schneller und leichter geht. Hier hinten genau bei Ihnen.
Ja, mein Name ist Kurt-Dieter Grill. Ich bin 31 Jahre Abgeordneter gewesen in einem der dünn besiedelsten Räume der Bundesrepublik Deutschland, nämlich Lüchow-Dannenberg. Strukturpolitiker sagen, wir seien jetzt in der peripheren Mitte nach der Wiedervereinigung. 50 Einwohner pro Quadratkilometer. Mein Telekom LTE steht 1500 Meter Luftlinie von mir weg und mein Grundstück ist das einzige, was keinen Anschluss an das Ding kriegt. Also, und ich habe mit Ernst Albrecht 85 schon über Glasfaser diskutiert, war die Antwort München, Frankfurt, aber noch nicht nach Lüchow-Dannenberg. Das ist die eine Seite. Die zweite Seite ist, wir haben eine Umfrage unter den Unternehmen gemacht, Mittelstand. Wir haben nur Mittelstand oder Zweigwerke, Conti. Das Interesse an dem Thema, was wir hier diskutieren, vollkommen zu Recht, ist sehr gering. Das ist ein Problem in dieser Region. Dritte Bemerkung. Ich glaube, dass wir, und ich habe das mit Clemens Binninger neulich erörtert, wir haben im Übrigen auch im Mittelstand kaum ein Bewusstsein für die Frage Sicherheit im Internet. Das ist aber noch eine andere Baustelle. Ich würde aus den Erfahrungen meiner eigenen beruflichen Tätigkeit meine Analogie wagen. Wir haben in den 60er Jahren, verehrter Herr Nick, in den ländlichen Räumen Wasserleitung und Kanalisation als Voraussetzung für zivilisatorische Entwicklung in den ländlichen Räumen über Anschluss- und Benutzungszwang durchgesetzt. Ich komme durch die Bemerkung über Schweden dazu. Und ich bin vollkommen Ihrer Meinung, dass wenn wir über Breitband und was auch immer, welche Technologie reden, wir über eine vergleichbare öffentliche Infrastruktur und Interesse reden, wie damals über Kanalisation, Wasserversorgung und vieles andere mehr. Warum können wir nicht eigentlich ein Programm auflegen, in dem wir mal uns angucken, wie die gesetzlichen Grundlagen für die Umsetzung auch in den ländlichen Räumen waren? Das war nämlich ganz einfach. Anschluss- und Benutzungsbeitrag, einen Betriebsbeitrag sozusagen, wenn ich das mal so simpel jetzt sagen darf, und Zuschüsse. Die Zuschüsse waren gegliedert nach den ökonomischen Randbedingungen der jeweiligen Gemeinde oder des Landkreises. Ich finde, dass man nicht nur über die Frage Geld reden muss, sondern auch über die Frage, wie das System eigentlich implementiert wird, wie es umgesetzt wird, wer unter welchen Bedingungen eigentlich Geld kriegt. Denn ich habe sonst die Befürchtung, wir sind der größte autobahnfreie Raum, wir haben keine ICE-Strecke, also alles das, was Sie hier gesagt haben, gilt für einen Großteil des ehemaligen Zonenrandgebietes im Übrigen nicht. Und da würde ich dann schon ganz gerne eine Antwort haben, wie wir in die Räume, die die andere Infrastruktur auch noch nicht haben, eigentlich etwas reinkriegen, was Zukunft in dem Sinne, wie Sie es am Ende beschrieben haben, bedeuten könnte.
Okay, vielen Dank. Also die Frage, ob man oder in welchen Bedingungen man auch Nutzerbeiträge erheben könnte. Noch eine Frage und dann machen wir eine Antwortrunde, genau, bei Ihnen vorne.
Ja, guten Tag, Fabian Westerheide, Webunternehmer. Wir sprechen viel über den ländlichen Raum. Ich stelle fest, dass ich in Berlin heutzutage lieber Bus fahre statt U-Bahn oder auch lieber das Auto nehme statt eine andere Reise vermitteln. Warum? Ich habe kein Internet in der U-Bahn oder S-Bahn. Ja, selbst hier in Berlin, ich pendel jeden Tag eine Stunde hin, eine Stunde zurück. Ich verliere 2 Stunden produktive Arbeitszeit oder überhaupt Kommunikationszeit, weil die U5 zum Beispiel nur Edge hat oder gar nichts. Deswegen frage ich mich, was sind die Lösungsvorschläge überhaupt, dass ich auch Breitband habe, da wo die Menschen sich aufhalten. Öffentliche Verkehrsmittel, Parkanlagen auf der Straße, überall, nicht nur zu Hause.
Okay, vielen Dank. 3 Fragen. Wer möchte antworten?
Zur Adam Opel AG kann ich wahrscheinlich wenig sagen, das werden die anderen auch beantworten können. Es findet natürlich eine Einbindung der anderen Unternehmen über die Netzallianz statt, die das als ein Instrument der digitalen Agenda vorgesehen ist, die Herr Dobrindt ins Leben gerufen hat, halten wir auch für ein gutes Instrument, hätten uns gewünscht, dass auch da kommunale Spitzenverbände beteiligt sind, aber eine Einbindung der anderen Unternehmen findet in Teilen darüber statt und findet, das ist eben das, was wir, deshalb mein Beispiel Koch im Zell, auch versuchen, über den Wettbewerb statt. Es gibt für kreisweite Lösungen trotzdem nur bundesweit 5, 6 Unternehmen, die das vielleicht können, um auch mal andere Namen zu nennen. In Koch im Zell war das die Firma Inexio. Es gibt noch Mnet, es gibt einzelne größere Versorgungsunternehmen, die das auch können. Das ist genau richtig und wichtig, weil wir eben den wettbewerblichen Gedanken auch haben wollen. Die müssen eingebunden sein. Wann der Bund Geld in die Hand nimmt, sehe ich mich nicht in der Lage, das zu beantworten. Können wir nur darum bitten. Lüchow-Dannenberg, das ist natürlich insgesamt sind jetzt gerade entschuldet worden durch das Land, sozusagen eine eher disparate Gegend gewesen, weil sie sagen wir mal, Endlager geschädigt sind. Der Gedanke Anschluss- und Benutzungszwang ist aber dennoch sozusagen einer, der abgesehen davon, dass er eben sozusagen den Zwang für alle bedeuten würde, ja im Grunde auf den ersten Blick sehr faszinierend wirkt. Wir haben versucht, das etwas niederschwelliger mit 2 Vorschlägen zu gewährleisten, um zum gleichen Ergebnis zu kommen. Zum einen kann man, wie wir das im Funkbereich auch gesehen haben, sicherlich stärker mit Versorgungsauflagen für größere Gebiete oder für flächenhafte Gebiete operieren. Das ist etwas, das ist schon im Funkbereich praktiziert worden. Das kann man vielleicht auch ausdehnen vom Gedanken her auf den kabelgebundenen Ausbau. Und ein noch weitergehender Schritt, den wir, um eine andere Analogie zu einer Infrastruktur herzustellen, den wir bei Energieleitungen gesehen haben, ist die Vergabe von Konzessionen. Wir wollen gar nicht per se Monopolisierung, wir wollen das nicht als ultimatives Modell für alle, aber gerade in solchen Gebieten wie Lüchow-Dannenberg, vielleicht auch zeitlich befristet, bis Investitionen sich gerechnet haben, 10 Jahre oder 20 Jahre, danach muss man das vielleicht gar nicht mehr machen, wenn wir das haben. Aber darüber nachzudenken, ob man das genau wie bei Stromnetzen und Energienetzen über Konzessionen die aber ausgeschrieben werden und nicht nur einem Unternehmen, das vielleicht rosa gefärbt ist, sondern eben auch Inexio und anderen ermöglicht werden. Eine Konzession, also eine Beschränkung des Wettbewerbs, sozusagen so ein regionales Monopol für ein Unternehmen, das im Wege des Wettbewerbs und der Ausschreibung gewonnen worden ist, kann vielleicht den Gedankenanschluss und Benutzungszwang ersetzen und kann eine Option sein. Da arbeiten wir dran. Tut Politik sich noch schwer. Wir wollen das auch, weil es schwierig ist, wir wollen das nicht als flächendeckendes Modell, weil es kein wettbewerbliches Modell ist, aber für solche völlig disparaten Gegenden kann das vielleicht eine Lösung sein, darüber nachzudenken. Webunternehmen ist insgesamt ein Ansatz. Wir würden sagen, wir müssen dazu kommen, dass alle Rathäuser, alle Kreishäuser, dass jedenfalls öffentliche Gebäude vielleicht tatsächlich früher oder später, den Ansatz gibt es ja auch schon, kostenfreies WLAN bieten. Wir müssen da insgesamt weiterkommen. Andere Länder, andere Städte sind da generell weiter, um das flächendeckend zu gewährleisten. Da sind wir, habe ich den Eindruck, immer noch ein bisschen weit im Erkenntnisprozess. Da vielleicht tatsächlich zurück, dass das einfach dazugehört. Da kann öffentliche Hand mit seinen Gebäuden vielleicht ein bisschen Vorreiter sein, aber das muss eine generelle, sozusagen, wenn Wovereit sagt, wir sind arm, aber sexy, das können die auch mit relativ geringem Kostenaufwand realisieren und können Mehrwert schaffen. Das muss mehr State of the Art werden. Mhm.
Herr Isermann, technisch ist ja kein Thema, die U5 WLAN-fähig zu machen, oder?
Ich habe auch, ja, nee, natürlich,
kein
klar.
Problem. Also, okay. Also, der neue Bürgermeister. Jetzt noch Herr Nick und dann eine zweite Runde.
Also in der Frage, ganz kurz, in der Frage so ländliche Räume, Herr Ruge, völlig d'accord. Ich glaube, das beschreibt die Modelle, in denen wir da auch hingehen können. Ich glaube, am Ende ist das die Angebotsvielfalt bei Internetnutzung wahrscheinlich ein bisschen zu vielfältig, um die in dem traditionellen Anschluss- und Benutzungszwang zu lösen. Aber es gibt durchaus über Konzessionsmodelle, über andere durchaus die Chance. Zum Thema U5 will ich auch nochmal sagen, Wettbewerb ist eine ordentliche Geschichte. Schauen Sie mal an, wie lange die Deutsche Bahn jetzt auch unter Druck von Alexander Dobrindt gebraucht hat, um vielleicht mal zu kapieren, dass der Kunde, der in dieser Zucht drin sitzt, gerne WLAN-Anschluss haben möchte. Und ich nehme mit Interesse zur Kenntnis, dass zum einen, weil Alexander Dobrindt da wirklich viel Druck gemacht hat auf die Bahn, zum zweiten aber die Fernbusanbieter, die sind, die natürlich ihren Kunden in ihren Bussen WLAN bieten, auf einmal dann auch der Monopolist dann auch wach geworden ist und sagte, da muss ich mich vielleicht auch mal bewegen. Also der Charme des Wettbewerbs hat doch vielfältige Wirkung an dieser Stelle.
Gut, eine zweite Fragerunde, eine abschließende dann aber bitte, ja.
Ich habe eine Fork ist mein Name von der Aufwärtsgruppe. Ich habe eine Frage, die zielt in etwas nicht so sehr in Richtung Geld oder Technik, sondern in Richtung Regulierung und Gesetze. Wenn ich Infrastruktur als Unternehmen zur Verfügung stelle, wenn ich WLAN zur Verfügung stelle und einfach einen kostenlosen freien Zugang zur Verfügung stelle, das unverschlüsselt mache und die Leute da reinlasse, dann hafte ich heute für die Dinge, die damit passieren. Das verhindert eigentlich an vielen Stellen, dass ich einen Internetzugang bekomme, sondern dass ich erstmal was unterschreiben muss. Und ich frage mich, brauchen wir solche Gesetze wirklich oder machen wir uns damit nicht ein Stück Infrastruktur und Chancen damit auch kaputt?
Mhm, vielen Dank. Weitere Fragen? Okay, hier vorne. Halt, das müssen wir ans Mikrofon, sonst können wir uns nicht.
Meine Frage über den Tellerrand Deutschlands hinweg, welches Land in Europa ist absoluter Vorreiter, woran liegt das und wie stehen wir da im Vergleich?
Okay, vielen herzlichen Dank. Die letzte Gelegenheit, wer noch hat, wer noch eine Frage möchte, ich darf um Ihre Hand zeichnen, ich sehe keine. Gut, dann haben wir diese zwei Abschlussfragen, der Vorreiter und der Datenschutz.
Vorreiter Estland.
Okay,
Datenschutz. In vielen anderen Bereichen, auch Länder wie Österreich, wenn Sie sich mal E-Government-Themen anschauen, gibt es eine ganze Menge, was wir von unseren Nachbarn vielfältig lernen können. WLAN ist ein ganz zentrales Thema, da rennen Sie bei mir offene Türen ein. Darf ich nur erinnern, das hat sich nicht der Gesetzgeber ausgedacht, sondern die besonders klugen Vertreter der Justiz, die im Endeffekt da immer Rechtsunsicherheit schaffen, wo man sagt, also wenn ich für irgendwas hafte oder nicht weiß, wie es ist, dann sagt mir mein Berater, lass es ganz. Dann hast du auch kein Risiko. Das ist, glaube ich, auch ein Teil unseres generellen Problems, um Ihre Eingangsfrage zurückzukommen, dass wir immer in einer absoluten Risikovermeidungsstrategie in der Mentalität unserer Gesellschaft unterwegs sind. Und wenn wir das nicht ein Stück weit aufbrechen, werden wir diese Themen auch nicht lösen. Bei WLAN ist eine Gesetzgebungsinitiative unterwegs. Da sind unsere Innenpolitiker nicht ganz so beweglich, wie ich mir das vielleicht selber auch wünschen würde, um die Dinge da voranzubringen. Aber das Problem ist zumindest mal als solches erkannt.
Herr Isermann.
Also beim Thema WLAN kommen wir natürlich auch in die Frage sichere Netze. Und das war vorher auch schon Thema. wir hatten es vor heute Morgen auch schon gehört, NSA etc. Unserer Auffassung nach muss schon eine Gesetzgebung erfolgen, das Sicherheitsthema mit behandelt werden, weil ich sonst nicht glaube, dass die Kunden dann auch tatsächlich das entsprechende Vertrauen zu diesen Netzen entwickeln und wir dann gerade unter diesem Aspekt hinten raus die nächsten Monate dann wiederum eine sehr kontroverse Sicherheitsdebatte am Hals haben. Also insofern die Bitte, da auch entsprechend den Punkt Sicherheit mit zu diskutieren. Der zweite Punkt, nochmal Vorreiter, absolut richtig, Estland. Bei Österreich bin ich allerdings ein bisschen anderer Meinung. In Österreich können wir gerade lernen, dass das Thema, wie das Thema Glasfaser funktioniert, nämlich gar nicht dort. Österreich hat eine hervorragende Mobilfunkversorgung, insofern hervorragend, weil sie da wirklich sehr, sehr günstige Preise bekommen. Der Nebenaspekt ist, keiner investiert mehr in andere Netze. Und insofern ist das ein schönes Beispiel, was passiert, wenn Sie das Preisniveau vollkommen sinnlos runterregulieren. Und das ist genau in Österreich passiert. Zum Thema Anschluss- und Benutzungszwang, Konzessionsmodelle. Ich meine, die Frage ist ja, ist es angemessen, dass alle für eine Leistung bezahlen, obgleich sie nicht alle in Anspruch nehmen? Das ist ja die politische Kernfrage. Da teile ich jetzt Skepsis von allen hier auf dem Podium, ob jetzt Konzessionsmodell das geringere Übel in dem Aspekt ist. Nochmals, das muss man rechtlich, das muss man regulatorisch sehr sauber und auch ordnungspolitisch sehr sauber diskutieren. Noch wirklich ein abschließender Punkt, das Bewusstsein, gerade auch des Mittelstandes, das verändert sich gerade. Und was der Mittelstand gerade feststellt, ist, wenn sie die Digitalisierung ihrer Geschäftsmodelle verpassen, verpassen sie ihre Zukunft. Das heißt, sie selber müssen sich jetzt genau damit auseinandersetzen, wie funktioniert die Wertschöpfungskette. Und deshalb ist die Standardisierung von Industrie 4.0 Modellen, also Machine-to-Machine-Kommunikation, das Entscheidende für deren Geschäftsmodelle. Und das ist genau das, was im Prinzip gelernt worden ist. Entweder standardisiert Deutschland deutsche Modelle oder man wird standardisiert von amerikanischen, asiatischen Modellen. Und das ist eine ganz zentrale industriepolitische Aufgabe, die da zu stemmen ist. Und da habe ich jetzt Hoffnung, dass gerade der Mittelstand sich damit auseinandersetzt, wie im Übrigen, ich sehe, dass mehrere Automobilhersteller vertreten sind, wie im Übrigen auch gerade die Automobilhersteller, die Verkehrswirtschaft im Allgemeinen. Wir haben da eine sehr, sehr gute Diskussion im IT-Gipfel, wo erstmalig die TK-Unternehmen zusammen mit der Verkehrswirtschaft inklusive Automobilhersteller zusammen diskutieren, was ist eigentlich notwendig, um sowas wie selbstfahrende Autos zu entwickeln als Vision. Und zwar selbstfahrende Autos made in Germany statt made by Google.
Made by Google, ja. Herr Dr. Ruge, das beste Land und...
Also wir haben, was hochleistungsfähiges Breitband angeht, auch immer die Niederlande so ein bisschen im Blick gehabt. Die sind da auch sehr weit mit den Anschlüssen. Hängt natürlich auch ein bisschen damit zusammen, wenn man so will, flaches Land, überschaubare Strukturen, wirtschaftlich stark, die haben das richtig priorisiert und sind deshalb weit vorangekommen. Das Estland ist insgesamt, da sagen die Österreicher schon im E-Government-Bereich, Mist, jetzt wuseln überall die Esten an einem vorbei. Österreich hat lange den E-Government-Bereich sehr priorisiert und hat frühzeitig, wie auch Dänemark sozusagen, auch schon elektronische Akte, all das, was wir jetzt anfangen, sozusagen haben die vor 10 Jahren schon alles eingeführt und haben damit sozusagen eine Vorreiterrolle übernommen und die Esten haben das sozusagen als ihr Markenzeichen entdeckt, jetzt sozusagen der digitale Champion in Europa zu sein. Und insofern zeigt das sozusagen, wenn man auch den politischen Willen da hat, dann kann man an der Stelle, glaube ich,
ist
auch viel
erreichen.
Das
ist natürlich auch ein sehr kleines Land.
Das kann ich aber eben mit 1-2 Millionen, das sind keine 2 Millionen Einwohner, glaube ich, die Esten. Das hätten wir hier in Berlin auch schon erreicht, wenn wir das so wollen. Insofern sind solche Zahlen immer, das kann man nicht völlig vergleichen. Es gibt keine großen Flächenländer, die ähnlich, die da jetzt völlig vergleichbar sind.
Und
die
WLAN-Zugänge für alle, Datenschutz, die Frage noch?
Das ist, also da würde ich mich dem, was gesagt worden ist, anschließen.
Okay. Meine sehr verehrten ja, ist ein trauriges Titelthema. Meine sehr verehrten Damen und Herren, vielen herzlichen Dank Ihnen hier auf dem Podium für die engagierte Diskussion. Sie sehen schon, wie viele Fragen noch offen sind. Wir sind ja damit gestartet, ob Europa das Spiel im IT-Sektor bereits verloren habe, wie EU-Kommissar, Digitalkommissar Oettinger Anfang dieser Woche sagte. Wir alle sagten nun ja, wir sind in der zweiten Spielhälfte, müssen wir aufholen. Es ist nicht so ganz klar, wie weit wir zurückliegen, ob wir es aufholen können, aber wir haben ein paar Methoden diskutiert, mit denen wir es können. Es liegt an Ihnen allen, an uns allen, den Ball schneller und öfter ins Tor zu bringen, damit Europa am Schluss glücklich auf dem Spielfeld steht. Vielen herzlichen Dank und eine schöne Mittagspause.